Hallo liebe Vinyl Stories Zuhörer, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein kleines Wort von unserem Unterstützer Borko, die uns hier bei den Vinyl Stories ein bisschen unter die Arme greifen und die haben verschiedene Getränke im Repertoire und eines davon, das auch eine wahrscheinlich die spannendste Geschichte hat, sind die Nicker Malts, die Nicker Single Malts und Whiskys, die sind nämlich aus Japan, japanische Whiskys. In dem Fall von Masataka Taketsuru, das war der Sohn einer Sake-Brauerfamilie, hergestellt. Der hatte nämlich 1918 den Auftrag bekommen, den ersten japanischen Whisky zu kreieren. Da hat man gesagt, Sake haben wir en masse, jetzt, du machst uns jetzt einen Whisky. Und er ist dann nach Schottland gereist und hat sich da umgeguckt und hat da wirklich alle Facetten der Whisky-Herstellung kennengelernt, hat sich das genau angeguckt, wie das gemacht wird, wie man irgendwie die Geschmäcker kreiert, wie man da irgendwie, wie man sowas ansetzt, wie eben einfach Whisky entsteht und gemacht wird. Und das kann man natürlich nirgendwo besser lernen als in Schottland. Dort hat er auch seine zukünftige Frau Rita kennengelernt, eine Schottin. Und dann hat er 1924 für einen Bierproduzenten die erste japanische Destillerie gebaut und hat sich 10 Jahre später den Traum einer eigenen Destillerie erfüllt und hat seither steht er oder der Name, den er sich für seine Whiskys ausgesucht hat, nämlich Nicker, für wirklich handwerklich absolut perfekte Whiskys aus Japan und perfekte, leckere Single Malts, die er in Japan zusammensetzt. Und die gibt es auch überall, wo es sehr, sehr gute Getränke gibt. Und ich bin ja ein großer Whisky-Freund. Ich weiß nicht, ob das so viele wissen. Ich kenne mich nicht so richtig gut aus, aber ich mag leckeren Whisky. Ich mag auch leckere Malts und da bin ich mit Nicker allerbestens bedient. Deswegen hoch die Gläser, lasst es euch schmecken und zu einem guten Whisky genießt man am besten einen guten Podcast und da seid ihr schon an der richtigen Adresse. Viel Spaß mit den heutigen Vinyl Stories. Bis dann. Mai Tai.
Nein. Nochmal?
Erdbeer-Daiquiri.
Richtig.
Ja.
Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Alkohol.
Nils Bokelberg hat's rausgefunden, was ich getrunken habe zu unserem Podcast über Musik und
Alkohol. Und an meiner Seite Gerion Klug, der gerade so wunderbar seinen Cocktail geschlürft hat. Und sofort nochmal nachlegt.
Mit Strohhalm oder ohne, Nils? Hast du die Augen zu gerade?
Ja, ich habe die Augen zu. Ich glaube mit Strohhalm.
Richtig, Nils.
Aber so hinten am Rachen vorbei.
Du hast Kunde. Du hast Kenntnis.
Ich habe Kunde.
Kenntnis von Getränk.
Kenntnis von Schlürf. Wir könnten zu wetten, dass.
Wenn's also das ich noch gäbe. Könnte zu wetten, dass. Was willst du denn da mal machen?
Na, du schlürfst und ich rate. Du schlürfst und ich rate.
Immer als Team?
Ja, ist doch immer so als Team. Und dann in Wirklichkeit haben wir aber so geheime Schlürfcodes, die keiner erkennt.
Logisch. Es war ein einziger Betrug, wetten, das.
Na, glaube ich auch. Herzlich willkommen zu den Vinyl Stories, den kritischsten Wetten, das Podcast des Universums, in dem Gerion Klug und ich uns unterhalten über Vinyl und zwar live aus dem 25 Hours Hotel in der Hafen City in Hamburg.
Außer einem Raum, in dem es nur Schallplatten gibt, weil das 25 Hours einen Schallplattenraum hat, wo man sogar Getränke mit reinnehmen kann, was ich erstaunlich finde, dass da nicht darauf geachtet wird, dass die Plattenspieler nicht verkleben, wo es doch sonst immer darum geht, keine Getränke neben elektronische Geräte.
Aber Schallplatten und Getränke, das gehört doch fest zusammen.
Ich sehe das auch so.
Und darüber wollen wir heute reden.
Ja. Hast du dir denn schon eine schöne Einleitung überlegt, wo es lang geht?
Das war es doch schon, das war doch schon die Einleitung.
Nein, aber wo ist der erste Punkt?
Naja, also wenn wir von Popmusik reden oder von Pop im Allgemeinen und von Alkohol, dann gibt es natürlich, irrsinnig viele Überschneidungen, irrsinnig viele Platten, die niemals auf diesem Planeten erschienen wären, wenn es keinen Alkohol gegeben hätte. Ich habe neulich erst ein Interview gelesen mit Udo Lindenberg, hier in so einem Stadtmagazin von Hamburg, weil nämlich Berlin es jetzt geschafft hat, das furchtbare Musical hier nach Hamburg zu verschieben. Wo jetzt läuft
war das vorher in Berlin?
Ja, das war vor am Potsdamer Platz, lief das jetzt bestimmt 3-4 Jahre oder so.
Ach so, ich dachte, das würde immer in Hamburg verortet worden sein.
Das war an der Mauer, es spielt ja auch an der Mauer. Ist ja so eine Mauer-Love-Story. Ja. Genau. Deswegen war es erst in Berlin die ganze Zeit, jetzt ist hier in Hamburg. Und Udo Lindenberg hat in diesem Interview, als es irgendwie um seine Karriere ging, gesagt, ursprünglich war er Schlagzeuger.
Er hat die Tatort-Melodie getrommelt.
Genau, unter Klaus Doldinger. War dann Schlagzeuger und hat dann gesagt, dann hat er so Songs geschrieben und dann hat er überlegt, für wen er die schreiben soll und wie man die geben soll und ist irgendwie nach und nach auf den Trichter gekommen, dass er die selber singen müsste. So. Und dann gab es halt den Moment, wo er nach vorne treten musste und am Schlagzeug war er immer sicher, weil er sich so verstecken konnte und dann musste er aber so nach vorne. Und dann hat er gesagt, bei seinem ersten Auftritt hat er vorher, ich glaube, 12 Doppelkorn getrunken und ist dann so ins Schlingern gekommen auf der Bühne, dass er das dann als Tanzstil beibehalten hätte. Und hat dann schlussendlich gesagt, dass er dem Alkohol schon auch in weiten Teilen seine Karriere zu verdanken hätte.
Ist ja auch so. Ja. Also das weiß ja jeder, der mal mit ihm zu tun hat oder irgendwann mal ihn mal gesehen hat.
Ja.
Und er gibt es ja auch offen zu.
Ja.
Dass aber er das gerne mit Schwindelmann arbeitet, wie er, glaube ich, Alkohol auch nennt.
Das finde ich, ich finde das ja auch gut, dass der so offen dazu steht. Weil
ist vielen, einer der wenigen Deutschen.
Bei vielen weiß man es ja und sie stehen nicht offen dazu. Das ist ja eigentlich viel alberner.
Vor allem in Deutschland.
Ja.
Das ist eigentlich ein Tabu immer noch.
Ja, das stimmt. Der malt ja auch Bilder aus Alkohol und die nennt er dann Likörelle.
Ja gut, da würde ich gerne den Mantel der Geschichte drüber werfen. die gibt es in Hamburg in der Elb, wie heißt das denn? Direkt am Jungfernstieg ist ein modernes Einkaufszentrum. Da gibt es einen Laden, der hat, glaube ich, fast ausschließlich Likorelle von Udo Lindenberg. die kannst du da teuer einkaufen. Vierter Stock, Glasfront, Likorelle von Udo Lindenberg.
Es gibt in Neukölln, in Rixdorf, am Richardplatz gibt es einen Laden, eine Galerie, die verkauft nur Fischbilder von Frank Zander.
Fischbilder?
Ja, der malt immer so Fische, weil er ja Zander auch mit Nachnamen, also sein Künstlernamen heißt.
Ach nein.
Deswegen malt er nur so Fischbilder.
Ich bin Fisch-Aquarelle. Frank Zander-Sympathisant. Ich halte, hier kommt Kurt für einen der schönsten Lieder.
Ja, ich finde Frank Zander super. Ich finde den, der hat so eine.
Wo andere unten oben wurscheln, geht er locker oben lang. Hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt.
Ja, Frank Zander, der steht
auch. Was vorne bellt und hinten knurrt.
Der steht auch für so eine Bierseligkeit, für so eine Bierkneipen-Atmosphäre, finde ich. Und das finde ich aber irgendwie gut. So eine 80er-Jahre Westdeutschland-Bierkneipen-Sache.
Ja, auch für eine extreme Instinktlosigkeit eigentlich auch, total. Also ich muss ja auch sehr viel egal, sagen wir mal.
Naja.
Die Wanne ist voll und dann geht's los. Wie sein erster Hit mit Helga Feddersen hieß.
Nee, das war Didi, die Wanne ist voll.
Ach, die Wanne ist voll war Didi. Yeah. Guck mal, die will ich jetzt nicht verwechseln. Frank Zander hat auch bei mir ein Steinebrett, weil er seit sehr, sehr vielen Jahren zu Weihnachten Obdachlose mit einem Entenessen in Berlin verköstigt. Ne?
Und seit 2 Jahren darf ich da auch immer mitmachen. Da helfe ich immer mit.
Du hilfst Frank Zander beim Entenessen mitmachen?
Ja. Und das macht super viel Spaß. Das ist ganz toll. Die haben da dieses, gibt in Neukölln das Estrell Hotel. Das ist so ein super übertrieben, riesengroßes Hotel mitten in Neukölln.
Ja.
Völlig unklar, warum das da steht. Sieht auch aus, es ist auch architektonisch gebaut wie so ein Kreuzfahrtschiff sozusagen, das da einfach so mitten in diese Neuköllner Gegend reinbricht.
Ist
sozusagen.
Das vielleicht die Idee?
Ja,
das Schiff im Städtemeer?
Genau, ich glaube ja. Und die haben halt diesen riesengroßen Bankettsaal, wo sonst jeden Abend immer so eine Imitatoren-Show ist. Stars of the World oder irgendwie sowas.
Ja.
Und da werden dann so riesengroße Tafeln, Tische aufgebaut und dann werden auch so, also dann können sich, glaube ich, die Obdachlosen vorher registrieren oder melden, wenn sie da hinwollen oder so. Also da kommen auch nicht nur Obdachlose, sondern auch einfach sozial schwache Leute irgendwie und mit ihren ganzen Familien und dann kommen die in diesen Saal, wo wirklich, weiß ich nicht, 4000 Tafeln stehen, die schon, wo vorher die Plätze schon mit so lauter Goodies gedeckt sind, weil Frank Zander das ganze Jahr bei allen Firmen in ganz Berlin sozusagen hausieren geht und sagt,
einsammelt.
Gibt da auch noch was dazu und so, ich will was für die Leute haben und dann kriegen die da auch Kippen, die dürfen dann auch rauchen, normalerweise darf man da nicht rauchen, aber dann dürfen die da rauchen.
Sehr, sehr gut.
Und dann kriegen die da Kippen hingelegt und dann kriegen die irgendwie Getränke.
Das Instinktlos nehme ich sofort zurück.
Ja,
also er hat doch dann Gespür dafür, dass was wirklich wichtig ist.
Ja, und das Tolle ist, dann gibt es auch noch so ein paar Ecken. Es gibt eine Ecke immer, wo so gespendete Spiele und so wird so eingepackt. Dann können Kinder kann sich jedes Kind dann ein Paket holen und kann das auspacken, hat dann irgendwie irgendein Spiel oder sowas. Dann kommt immer eine große Gruppe von Friseuren, die Leute da frisieren, was auch was auch total geil ist, weil das ja eigentlich voll wichtig ist,
um am
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu dürfen, was auszusehen sozusagen.
Auch ein Barbier, also schert
er
ja, auch.
Ja, also die rasieren auch.
Rasieren
auch. Ja. Und dann sitzen da immer Leute, die da eine neue Frisur kriegen und so. Und das ist eine sehr, sehr rührende Veranstaltung, weil dann auch alle seine Kumpels anrufen, die dann alle vorbeikommen, um da zu performen. Also da habe ich, ich weiß nicht, wer letztes Jahr alles da war, dann kommt halt Jürgen Drews, dann kommt Semino Rossi, diese ganze Schlagerbagage, aber die kommen da alle vorbei und spielen umsonst und die Leute flippen echt volle Kanne aus, die feiern das voll ab und dann sind auch Punks da und so, die feiern aber trotzdem alle mit, weil das wirklich so, weil der wirklich dafür sorgt, dass die einfach so 3 Stunden, geht das glaube ich oder so, alles außen vor lassen, alles wirklich so volle Kanne vergessen können und super leckeres Essen kriegen, sich super
feiern
lassen. Ein
bisschen Ente
lassen.
Da?
Ja, genau, es ist immer, ich glaube, eine Keule und 2 Knödel oder so mit so einer Soße und dann, gibt es halt immer diese Promis, dann werde dann immer zu diesen Promis eingeteilt und die meisten von denen machen halt, dann sind da ganz viele Fotografen und lassen sich da fotografieren und tragen irgendwie 3 Teller raus und so, wovon ja die Veranstaltung wieder profitiert, weil es dann wieder in den Medien ist und so, aber ich interessiere die Fotografen eh nicht und ich versuche dann immer so viele Teller wie möglich rauszuschaffen, weil ich einfach so mit anpacken will, mit helfen will und das ist, macht total viel Spaß dabei zu sein und ich freue mich immer und das ist echt eine ganz, ganz rührende Veranstaltung. Also ich weiß noch, wie ich da mal Semino Rossi gesehen, der ja furchtbar ist, ne? Ein schlimmer Schlagertyp irgendwie. Und dann sind die VIPs immer so komisch abgetrennt, nur mit so einem Band, stehen alle in einer ganz kleinen Ecke des Saals, weil der ganze Saal so die anderen Leute sind. Und dann waren da so Fans von Semino Rossi und hat da so Fotos mit denen gemacht, denen so Autogramme gegeben. Und der hat sich aber so krass um die, also da habe ich das erstmal kapiert, warum der so ein Star ist, ne? Weil der sich so krass um die gekümmert hat, konnte ich echt nur noch aufrichtig bewundern. Der hat die richtig in den Arm genommen, hat sich super Zeit für jeden Einzelnen genommen, was so total unzynisch war und so total schön. Und was ich echt bewundert habe, also das hätte ich nicht gedacht so, ne? Ich habe den für viel abgefuckter gehalten und so, aber da war der wirklich sehr, sehr rührend, das war echt toll.
Und Frank Zander, more Street than Bruce Springsteen.
Abso-fucking-lutely.
Und gibt's Alkohol, um mal wieder auf unser Thema zu kommen?
Ja, es gibt auch Alkohol, es gibt auch Bier und die freuen sich alle auf ihr frisch gezapftes Bier und so. Weil das finde ich nämlich eben so cool, dass es da auch Kippen und Bier gibt und so, dass der nicht sagt so, ne? Weil normalerweise kennen die das ja, wenn du in so eine Suppenküche gehst, ja, kein Alkohol und so, ja, ihr sollt ja hier auch davon loskommen und so. Der sagt, nee, ich nehme euch ernst, ihr wollt ein Bierchen, ihr habt das und so. Finde ich cool.
Oh, Mann.
Ja, der Frankie, aber das nur nebenbei, kleine Ausflug.
Das nur nebenbei. Tja.
Ja, weil es halt so eine so Frank Zander, Udo Lindenberg. Man kann ja natürlich auch, wenn man von den deutschen großen Interpreten spricht, muss man natürlich auch Grönemeyer als Alkohol darf man nicht unerwähnt lassen.
Rettungsanker in der Not.
Na.
Ich hätte es jetzt nochmal hören müssen im Vorgriff auf die Sendung. Ich weiß gar nicht, ist das eine Hymne auch für Alkohol?
Nee,
oder ist das eine Warnung oder worum geht es denn da eigentlich?
Alkohol ist dein Sanitäter in der Not, Alkohol ist dein Fallschirm, dein Rettungsboot, Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst,
ja.
Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst.
Ja gut, vier Zeilen pro Alkohol, eine Zeile dagegen. 4:1.
Ja, aber
40 Jahre lang Alkohol trinken im 50.
40 Jahre.
Ja, also im 5. Jahrzehnt dann untergehen.
Na.
Das ist eine normale Karriere.
Ich glaube auch. Aber ich glaube, es war eher so, es ist ja auch, er richtet es ja an eine unbekannte dritte Person. Also
sowas Explizites würde Herbert heutzutage auch gar nicht mehr machen.
Ja, stimmt. Heute ist er sehr verklausulierter.
Auch ein interessanter Typ. Eigentlich ja okay.
Ja.
Grauenvolle Musik, leider. Steht aber sonst grundsätzlich auf der richtigen Seite des Politkosmos zumindest oder auf der medial ja auch. Und hat auch noch ein eigenes Label, was auch keine Scheiße veröffentlicht. Also veröffentlichen sehr viel Krautrock von Neu und anderen Krautrock-Legenden, auf die er offensichtlich steht und die machen das auch sehr gut und er hat auch großen Erfolg damit, weil das im Ausland so gut abgeht.
Ja.
Und seine alten Kumpels Gang of Four, die inzwischen auch keine guten Platten mehr machen, die ist da auch auf seinem Label, Grönland heißt es, veröffentlichen. Und unterstützt auch andere Songwriter wie Nils Frevert, den ich auch sehr schätze. Und lässt ihn auf Tour mitfahren und im Vorprogramm spielen. Erstaunlicher Vogel für so einen riesen Mainstream-Künstler, der eine so unerträgliche Musik macht. Also ich bin wirklich sprachlos. Ich gebe dir nicht viel, was ich hasse.
Ja.
Oder es gibt vielleicht viel, was ich hasse, aber es gibt Sachen, die ich hasse und dann finde ich auch wieder lustig, weil ich sie so hasse.
Ja.
Aber mit Grönemeyer, bei diesem komischen Klirr-Sound, den er seit vielen, vielen Jahren hat, mit ganz fürchte, also das Sounddesign und die Ästhetik ist, also kommt aus, direkt aus der Hölle und ist auch vollkommen vorbildlos. Ich kenne, es klingt auch kein angloamerikanischer Künstler so komisch,
ja,
was er sich da so ein, was das für eine Idee ist oder ob das einen musikalischen Direktor hat, der ihn da berät, und der hat ja auch mal versucht, in Amerika Erfolg zu haben, eine englischsprachige Platte, ja, weil er auch seit vielen Jahren in London lebt und gut Englisch spricht, was natürlich gut, das sieht natürlich niemand, ist ja, ja eh klar. Ja. Aber ich habe noch nie, also ich kenne nichts, was so merkwürdig und far out klingt wie Herbert Grönemeyer eigentlich klingt. Mir geht es nicht um die Stimme, mir geht es um die Gitarren und ja, Synthies oder
ja,
was
also
das ist.
Ich bin ja so ein bisschen mit Grönemeyer aufgewachsen, mit der Musik. Deswegen, also ich finde, dass die...
Ja, aber das brach ja nach Bochum total ab, dieser warme, normale Sound.
Ja,
danach kam so grauenvolles, produziertes
ja,
Zeug.
Ja, ich fand, waren schon noch, was soll das zum Beispiel, war ein guter Song.
Ja, aber hör dir da mal die Drums an.
Ja, das ist natürlich super
Wahnsinn.
Überclean,
Wahnsinn.
Schlimm clean aufgenommen, das stimmt schon. Aber ich mochte schon auch noch Songs und einem danach, aber ich finde auch, es ist beliebiger, nicht beliebiger geworden, sondern unnachvollziehbarer. Ich habe auch zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, warum Mensch so ein Hit wurde. Also ich glaube, das liegt viel auch an der Backstory, weil der Song selber alleine für sich, das habe ich nicht, ich verstehe den überhaupt gar nicht.
Was soll das?
Nee, Mensch, dieses, und der Mensch, und du fehlst. Das liegt natürlich sehr an dieser tragischen Geschichte von Grönemeyer. Die hat, glaube ich, den Song sozusagen verkauft. Also ich glaube, dass der Song für sich nicht so erfolgreich gewesen wäre. Ohne, dass das zynisch klingen soll oder so. Aber ich finde halt, dass der auch textlich ist, der immer so, der ist so irrsinnig metaphorisch geworden. Und das fand ich, früher mochte ich, dass das eben nicht war, dass das immer so klare Aussagen waren, die der gesungen hat. Das fand ich irgendwie gut. Und das hat er so verloren, finde ich.
Hm. Und ist ja auch ein ganz normaler Typ, der, wenn du den fragst, also er wird immer für seine Texte so gerühmt. Und für ihn ist das Texten die Hölle.
Ja.
Die Musik ist, das ist sein Ding. Ja. Und, und du denkst, oh, das ist also, Herbert, das ist also eigentlich dein Ding? Interessant.
Ja, aber der ist schon, aber der ist auf jeden Fall ein guter Typ. So, finde ich auch.
Ja.
Als Typ. Ja.
Wir das, ausgerechnet uns das an, dass wir uns das anmaßen, so Herbert Grönemeyer. So, hey, Herbert, eigentlich bist du echt okay. Das wird Herbert jetzt nicht richtig interessieren.
Weiß ich nicht, vielleicht ja doch. Vielleicht hört das ja und denkt,
der hat auch ein bisschen Faible für
uns.
Subkultur, ne?
Für uns.
Für Podcasts. So.
Aber kommen wir mal zurück zu dem
Alkohol.
Von Herbert kritisierten Sujet Alkohol. Es gibt ja, ich hab mal versucht zu überlegen, was mir alles ad hoc für Songs über Alkohol einfallen.
My Piano Has Been Drinking.
Das war, stimmt, das ist Tom Waits, ne?
Tom wartet.
Es gab nämlich mal einen Kölner Act, der hieß The Piano Has Been Drinking.
Der hat sich danach benannt.
Der hat sich danach benannt. Und ja, weißt du, wen der als Sponsor hatte?
Wolfgang Niedecken.
Als Sponsor. Also er hatte eine Firma dann als Sponsor.
Also wird eine Alkoholfirma gewesen sein.
Nee,
nein.
Alka-Seltzer. Das war echt super witzig. Ja, aber ich weiß, gibt es glaube ich auch gar nicht mehr. Aber keine Ahnung.
My Piano Has Been Drinking oder Alka-Seltzer gibt es nicht mehr.
The Piano Has Been Drinking. Alka-Seltzer habe ich auch noch nicht mehr gesehen.
Das ist was soll das auch? Das ist ja keine Kopfschmerztablette.
Na, ich weiß auch nicht genau, was das eigentlich war. War das so Elektrolyte oder was?
Es wurde immer genommen, wenn man gegen Sod brennt.
Gegen Sod brennen? Was? Alka-Seltzer? Echt? Ich weiß noch, ich habe mir als Jugendlicher mal so mit 15, 16 habe ich mir eine Packung Alka-Seltzer geholt, weil ich es so cool fand, weil das rumstehen zu haben, weil es halt hieß, Alka-Seltzer sei gegen Kater. Und ich habe damals nicht groß Alkohol getrunken, aber ich fand es cool,
ja,
das rumstehen zu haben, so von wegen, ne, hier, ich brauche das halt manchmal. Wenn
das kenne
so,
ich. Das kenne ich aus Phänomen. So einen Quatsch macht man mit 14
genau,
oder 16. Ja, ja.
Und dann hat meine Mutter mich sehr eindringlich zur Seite genommen. Warum? Was?
Gegen Fieber und Schmerzen. Hat man ja auch morgens.
Na eben. Meine Mutter hat gesagt, warum brauchst du denn das? Und war so ganz entsetzt.
Wusstest du, dass Iris Berben, Ingrid Steger gerne in Aspirin badet?
Nee.
Doch. Aspirin hat ja eine blutverdünnende Wirkung,
ja,
und hat auch sonst, dem werden ja auch Eigenschaften zugesprochen. Es gibt, also sagen wir mal so, es gibt Aspirin-Propagandisten, die sagen, jeden Tag eine Aspirin ist eigentlich eher gut.
Ja.
So wie auch Leute in Frankreich sagen,
jeden
Tag ein Glas Wein ist eigentlich gut.
Ja.
Ganz normal wissenschaftlich umstritten. Und da man Aspirin auch durch die Haut aufnehmen kann,
ja,
ich weiß nicht, wie viel Aspirin sie sich in die Wanne schmeißt.
Ja, aber echt?
Und sie badet da gerne. drin.
Vielleicht badet sie nur in Aspirin, in Tabletten, weil sich das so lustig, fühlt sich bestimmt lustig an, eine ganze Badewanne voll Tabletten und da reinzusteigen.
Du meinst so eine Art Peeling?
Ja.
Peeling mit Aspirin.
Ja, da muss sie ja, aber dann.
Ja, sie hat, ich meine, sie hat wahrscheinlich auch stark mit Alkohol gearbeitet.
Ja, wahrscheinlich.
Ingrid Steger ist.
Aber das wäre natürlich cool, wenn man einen Kater durch ein Aspirinbad besiegen könnte.
Und dann richtig schön mit meiner Dusche Musik hören.
Und dann mit deiner Dusche so schöne, beruhigende Musik hören. So
Schauend.
Chill out.
Wie hieß die Dusche nochmal? Schauend, glaube ich. Shower Sound. Also du wolltest darüber rekurrieren.
Über Lieder.
Ich hatte mein Piano beim Drinking sofort eingeworfen, aber jetzt kommst du mit Platz zwei.
Lustigerweise, obwohl es ein Lied ist, an das ich 1000 Jahre nicht gedacht habe und das ich und auch eine Band, die ich gar nicht mag, aber mir ist Red Red Wine eingefallen.
Ja.
UB40.
Das ist ja gar nicht von denen, das ist ein alter jamaikanischer Song, der eigentlich toll ist.
Ja.
Aber Jamaika, da fällt mir noch ein tolles Story aus Jamaika ein.
Was denn?
Na, zwei tolle Storys, die jetzt nur peripheren. Die haben natürlich mit Drogen zu tun, ist ja eh klar.
Ja.
Jamaika ist aber Alkohol ja vielleicht auch ein Thema, aber das
Red
größere
Stripe.
Thema.
Red Stripe.
Ja, und das größere Thema ist aber natürlich
Kiffi.
Ja. Ich habe mal die Wailers interviewt.
Ja.
Die
Bob Marley Band, die alte Bob Marley Band.
Die Bob Marley Band. Ja. Als Bob Marley schon tot war. Und ich kam backstage. War, ich glaube, Vertreter der örtlichen Stadtzeitschrift oder so. Irgendwie ja. So. Sollte für. Die Wailers waren in der
war
Stadt.
War das noch in Siegen, oder?
Nee, das war in. Das war meine Anfangszeit in Göttingen.
Ja.
Und sollte die Wailers interviewen. Ganz normal, unschuldig, mit meinem Diktiergerät bewaffnet. Traf auf 5 extrem fette, und fett ist jetzt nicht der Körper mit gemeint, extrem fette, bärtige Dreadlock-Schwarze, die abhingen im Backstage. Und man sah sie ja kaum,
ja.
Weil. Das so vollkommen zugeraucht war. Und ich stellte mich ganz normal als dünnes studentisches Weißbrot davor, der ein Interview für die Stadtzeitung, was denen komplett alles ganz normal egal war,
ja.
Weil sie gleich so auf die Bühne ihre fetten Bass-Sounds machen mussten und sich dementsprechend in Stimmung brachten. Und ich habe nicht ein einziges Wort verstanden. Weil das ein derartiges sonores Gebrumme und Genuschel war. Es war unerträglich. Ich habe nachher das Band abgehört, ich konnte überhaupt nichts draus machen. Aber Aston Family Man, so heißt der Bassist, Barrett,
ja.
Den mal zu treffen und mit ihm zu sprechen, war für mich natürlich das große Fund. Weil auf circa 10% bis 15-20% aller meiner Reggae-Platten spielt Aston Family Man Barrett den Bass. Hat er nicht nur bei den Wailers gespielt, sondern auch bei vielen anderen Reggae-Typen. So ist das ja eine Posse, die sich immer durchtauscht in Jamaika.
Ja.
In den 70ern. Und ich fand es beeindruckend, aber werde es nie vergessen. Und es kam auch natürlich nichts raus. Und die andere tolle Geschichte aus Jamaika, auch mit Drogen, ist die tolle Geschichte, die mir mal zugetragen wurde über Serge Gainsbourg. Das große Enfant terrible des französischen Chansons. Der hat sich ja irgendwann mal in die Sackgasse begeben, nicht mehr Chansons machen zu wollen, sondern Reggae.
Ah, ja.
Reggae ist das neue Ding. Das war
aber man muss auch sagen, dass die Franzosen immer so eine auffällige Reggae-Affinität hatten.
Durch Afrika?
Ja, durch ihre Kolonien.
Durch ihre Kolonien. Nee, und er hat ja auch recht gehabt. Der Reggae war zu der Zeit mit Bob Marley und anderen Einflüssen das Geile. Und er wollte natürlich mit den geilen Typen aus Jamaika zusammenarbeiten. Die geile Rhythmusgruppe aus Jamaika hieß Lion Robbie. Die hat auf allen Grace Jones-Platten der Zeit auch das Rhythmusfundament gemacht. Extrem tighte Spitzentypen. Und er hat die angefragt und die so, ja klar, wir machen alles. Das waren ganz normale Auftragstypen, die gern auch aus England oder Amerika gefragt werden, weil es viel Geld gibt. Und er hat sich mit denen dann in Kingston verabredet, ist mit seinem Manager hingeflogen und die haben ihn am Flughafen abgeholt.
Ja.
Sly, Robbie, Serge und sein Manager. Erstmal haben sie ihn mit seinem Manager verwechselt, weil er hat einen Anzug getragen und der Manager nicht. Und die, also auf jeden Fall dachten die, der Manager sei er. Mit anderen Worten, sie kannten ihn nicht. Und er ist natürlich leicht empört. Also mal, ihr kennt mich gar nicht, Serge Gainsbourg. Ich meine, kennt man ja. Vielleicht, wenn man mit Musik zu tun hat. Nee, nie gehört. Wir kennen, ja, ich bin Franzose. Wir kennen eigentlich überhaupt keine französische Musik. Ach, echt nicht? Der hat doch dieses eine Lied, dieses Je t'aime, da dieses Lied, wo da so eine Frau stöhnt. Ja, das von mir.
Ach!
Dann war das Eis gebrochen. Sly und Robbie waren gut drauf. Und Serge hatte als einziges Accessoire neben seinem Anzug hatte einen Koffer bei gehabt. In dem Koffer waren Zigarillos, Gauloises, komplett voll. Ja. Nur Zigarillos angeblich. Und er hat sogar Sly und Robbie, und das sind Jamaikaner, die können rauchen, hat die wohl angeblich unter den Tisch geraucht. Also in Quantität. In Quantität. Und es sind zwei ganz, ganz spitzenmäßige Reggae-Platten daraus entstanden, aus der Zusammenarbeit von Serge Gainsbourg auf Jamaika, die er mit Sly und Robbie eingespielt hat. Beide total geil. Also richtig Spitzenplatten, unterbewertete Platten im Gesamtkanon. Danach kam nicht mehr richtig viel von Gainsbourg, was man gut hören hätte können.
Ja.
So, soweit dieser Exkurs in Richtung Jamaika, Weed und
Franzosen.
Haschisch. Ja. Die Wailers und Serge Gainsbourg und Sly und Robbie.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank.
Ich hab jetzt der Geschichte so nachgehangen. Was für eine schöne Zusammenarbeit. Aber
ich dachte, du hättest mir jetzt für die eloquent erzählte Geschichte gelobt.
Ja, dafür natürlich auch. Ja. Das ist natürlich, aber dann müsste ich hier an, als wäre ein einziger Lobespodcast, wenn ich.
Na, aber man kann sich gegenseitig auch schon mal ein bisschen unterstützen.
Finde ich auch.
Sagen, du machst es gut gerade, Gerion, ja. Vielleicht.
Hier hast du einen Schnaps.
Hier, trink mal einen.
Was ja auch eine große Wechselwirkung hat, gerade wenn man über Alkohol und Musik spricht, ist Bier und Metal.
Oh, aha. Da hast du bestimmt was als Kuttenträger was zu erzählen.
Also zum Beispiel, es gab mal eine Band, ich glaube, die gibt es sogar noch, die hießen Tankard. Das war, glaube ich, sogar eine deutsche Band, so eine Metal-Band.
Tankard, das ist ja schlimm.
Tankard.
Ach, Tankard, ja.
Genau.
Und ich dachte Tanker.
Bei denen geht es in die Tankard und bei denen geht es in jedem Lied nur um Bier. Die haben dann irgendwann so ein Space-Bier, irgendwann haben sie über Space-Bier gesungen und so. Und es ging wirklich immer nur um Bier. Und auch, die hatten so als so wie Eddie von Van Halen, diese Grusefigur von Van Halen,
das
Maskottchen von Iron Maiden, hat ein Tankard auch so ein Maskottchen, das war so ein grüner Troll mit so großen Ohren, so ein Ork, sieht aus wie so ein Ork. Und der trinkt halt auf fast jedem Cover aus so einem Humpen immer irgendwie Bier. Und das, die haben einfach so ihr großes Thema gefunden. Das ist immer so beruhigend zu wissen, wenn man Tankard hört, dann wird es vor allem um Bier gehen. Das finde ich irgendwie, das fand ich irgendwie immer eine beruhigende Sache.
Scheint dich auch zu beeindrucken zu haben. Da spricht der Mann, der eine Band hatte, die Fritten und Bier hieß.
Meine Band hieß Fritten und Bier, das stimmt. Wir hatten auch ein paar Lieder über Bier, also ich weiß gar nicht, wie viele Lieder.
Ein paar Lieder über Bier, ein paar Lieder über Fritten.
Zwei der Lieder, über Fritten hatten wir tatsächlich gar keine, aber über Bier hatten wir ein paar.
Wie ging das so?
Wir hatten ein Lied über abgestandenes Bier, ein Lied hieß Bier am Fuß.
Abgestandenes Bier nennt man wie?
Keine Ahnung.
Weiß ich jetzt auch nicht, aber gibt es bestimmt einen Namen.
Ja, Schal.
Schalbier oder so.
Meistens sagt man, das ist Schal, aber ansonsten sagt man halt abgestandenes Bier.
Ja, es gibt ja Konterbier, es gibt ja Konterbier kennst du auch am nächsten
Konterbier
Tag ganz normal.
In München, was ich in München oft abends, als ich in München gelebt habe, und da gab es so eine Kneipe in der Nähe, wo ich gewohnt habe, das Johannescafé, tagsüber so ein Oma-Café, abends so eine total abgewanzte Säuferkneipe, also ein toller Ort, um Bier zu trinken. Da habe ich immer einen Schnitt getrunken. Ein Schnitt ist einfach ein halbes Bier.
Ja.
Das kann man, da gehen Leute abends hin und sagen, ja, gib mir mal einen Schnitt.
In Wien heißt es ja Pfiff.
Ein halbes Bier, oder?
Nee, 0,1 Bier.
Ah, ja.
Das ist wirklich toll. Einmal kann man auch, damit das ist ein kleines, man kann so einen kleinen Pfiff.
Ja.
Ist gesellschaftlich extrem anerkannt, das auch mal ab mittags zu trinken. Ja. Man hat kein Problem damit, als Säufer zu gelten, weil es ist ja nicht viel.
Ja, finde ich cool.
Also die Kölner haben das ja auch mit dem Kölsch.
0,2, genau.
Ja, und ist es ja schwächer, oder?
Ja, es muss das Kölsch muss in so kleinen Gläsern serviert werden, weil das eben so schnell schal wird, weil es obergärig ist und deswegen muss es auch schnell getrunken werden, weil es innerhalb kürzester Zeit sonst absteht.
Ah ja. Ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Krombach.
Ja.
Das Krombacher hat ja die Welt erobert. Ich
und
gehört,
den Regenwald gerettet.
Ja, natürlich. Das, was man in meinem Fernsehen sieht, diese komische Insel innerhalb dieses Sees,
ja.
Das ist nicht im Siegerland. Das ist in Kanada gemacht worden. Im Siegerland wäre es schön, wo ich herkomme, wenn es so aussehe. Das sieht aber nirgendwo da so aus. Und dieses Felsquellwasser, das wird vielleicht noch stimmen, dass das da drin ist.
Ja.
Aber diese Insel, die man immer per Helikopter gefilmt sieht, seit sehr vielen Jahren in Werbespots von Krombacher, die gibt es gar nicht.
Die halten sehr an dieser Insel fest.
Ja, die halten an dieser Insel fest.
Es gab auch damals in den 90ern einen Hip-Hop-Act aus Düsseldorf.
Krombacher MC?
Krombacher MC.
Die waren aus Düsseldorf, nicht aus Krombach.
Nee. Es gibt auch in, es gab auch, oder gibt, gab es, glaube ich, in Köln eine Hip-Hop-Band, die hießen Reisdorf Force. Reisdorf ist auch eines der beliebtesten Kölsche.
Da könnte man darüber nachdenken, welche Bands sich nach Biersorten benannt haben.
Stimmt,
da ganz normal, gerade in Amerika im Hardcore- und Punk-Bereich wird es ja sehr viele geben.
Meinst du?
I've got a six-pack and nothing to do. Black Flag.
Ja. Was gibt's denn? Aber Bands, die sich nach Bieren benannt haben.
Too Drunk to Fuck.
Ja, stimmt. Dead Kennedys. Stimmt, das ist eigentlich ein super Alkoholsong. Too Drunk to Fuck ist eigentlich einer der besten Alkoholsongs, die es gibt. Selten war eine so schöne Zeile treffender.
Ja. Ich habe eine Fahne und stecke sie jetzt in Brand.
Stimmt, das war auch schon das Deichkind.
Deichkind gemacht für gegen die WM.
Genau, das Deichkind-WM-Lied.
Und da gibt es auf der B-Seite, sehr gute Idee von Philipp oder Porky von Deichkind, weiß ich gar nicht mehr, wer die Idee hatte, eine Promille-Version. Und du konntest, also digital gab es die Single auch, es gab eigentlich nur 1000 Singles in Vinyl.
Ja.
Das Video wurde aus rechtlichen Gründen schnell von YouTube entfernt, weil der alte Rostock-Lichtenhagen-Nazi, der mit dem Pischi-Fleck in der Hose da abgebildet war und der Fotograf das verboten hat. Und auf der Rückseite der Single Ich habe eine Fahne gab es eine Promille-Version, wo man einstellen konnte, wie viel Promille man die Version hören will. Die eierte halt. eiert halt bis heute wie verrückt. Und ich glaube, digital konnte man die Promilleanzahl einstellen. Ja. Je mehr Promille, desto eimeriger klang Ich habe eine Fahne. Müsste ich nochmal nachhören.
Ja, das war ein guter Song. Fand ich auch, ein guter Alkoholsong. Ich meine, Deichkind haben auch ein paar schöne Alkoholsongs gemacht.
Das stimmt. Die haben ja auch die Bierdusche erfunden.
Was ich immer schön fand, war hoch die internationale Säufersolidarität. Das war immer eine Zeile, die ich gerne mochte.
Stimmt. Und die Saufkrake. Die Zitze. Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Studio Braun haben die Saufkrake erfunden, hieß Benito. Das war so ein riesiges, so eine Art Gebilde mit Schläuchen dran und innen war so eine hochprozentige Mischung drin. Die Leute konnten an den Schnüren saugen. Deichkind haben das auf höheres Niveau gehoben oder auf niedrigeres Niveau, jedenfalls auf größeres Niveau, indem sie eine Art Saufzitze, wo die Leute auch so dran rumsaugen konnten. Ich habe mal tatsächlich im Deichkind-Zusammenhang vorgeschlagen, wir sollten doch eine Art Leckbier erfinden, entwickeln, das in die Mitte der Halle stellen. Das war, also du musst dir vorstellen, man baut eine große Pferdeskulptur, füllt die, also die ist innen hohl, füllt die mit Bier bis oben hin, stellt die in die Kühlung, Tiefkühlung.
Ja.
Mach dann die Schale ab, hast du ein Bier, Pferd aus Eis, ist aber aus Bier.
Ja.
Lässt sich Bier einfrieren? Ich glaube ja.
Ich glaube ja.
Why not? Ist der Alkohol noch drin? Glaube auch.
Ja.
Und dann stellst du es in die Mitte der Halle, es schmilzt so langsam natürlich, alle lecken da so dran rum. Mir ist auch vollkommen ein Rätsel, warum noch keiner ein Biereis gemacht hat. Ist doch total super.
Gibt's doch bestimmt. Gibt doch mittlerweile auch Spinateis und so ein Scheiß.
Ja, aber Biereis, hast du schon mal gehört?
Nee. Also, habe ich es schon mal gehört?
Also, ich sollte auch da wieder Joko, Entschuldigung, anrufen mit seinem Startup und Startup-Unterstützungswillen. Das andere, was ich auch echt vermisse im Punkto Alkohol, ist Alkohol in Pulverform. Warum gibt's das nicht? Gehst in eine Disco, kannst dir dann den Scheiß nicht leisten.
Ja.
So, kostet einfach zu viel. Gehst aufs Klo, füllst ein Glas Wasser ab, schüttest dein Alkoholpulver rein, hast ein schönen Tequila, egal was. Ist das nicht konservierbar? Ist das nicht trocknenbar Alkohol?
Gute Frage.
Ja, ist von mir die Frage. Wichtig ist nicht die Frage, dass die Frage gut ist, ist wichtig, aber auch die Antwort muss
Alkohol,
gut sein.
Wahrscheinlich geht es nicht. Alkohol gibt es doch nur flüssig oder gasförmig. Kannst du wahrscheinlich nicht fest.
Gasförmig wäre aber auch interessant. Kannst du auch mitschmuggeln.
Ja. Oder, ja, Alkohol gibt es ja gasförmig, klar.
Aber warum gibt es Alkohol nicht als Pulver, als fester Bestandteil? Liebe Hörer, ich kann nur dazu aufrufen, uns die Antworten zu schicken. Wer weiß was.de wird uns auch helfen. Gute Frage.
Ja, das ist jetzt mein Chemiewissen auch an seine Grenzen gestoßen.
Also Entschuldigung, wir sind natürlich abgeschworfen.
Es gab aber übrigens auch mal eine Metallica-Coverband, oder gibt es, glaube ich, sogar noch aus Kanada,
ja.
Die hießen Alkoholiker.
Und deren Idee war folgende?
Nee, ich glaube einfach, ich fand einfach den Namen witzig, ich habe gedacht, das kann man doch hier auch mal anbringen, wenn es um Alkohol und Musik geht.
Ja, aber haben die Lieder auf Alkohol gepolt?
Nö, die haben die einfach, die gelten sogar als eine der besten Metallica-Coverbands, die es gibt.
Eine der besten.
Ja.
Du, hat was Metallica- machst du denn so? Ich spiele in einer der besten Metallica-Coverbands, die es so gibt.
Hatten Metallica nicht auch ein Alkoholproblem? Oder Lars Ulrich oder so?
Den legendären Metallica, den legendären Metallica-Doku.
Genau, Some Kind of Monster.
Die hast du gesehen?
Ja.
Da kommt das.
Hast
vor?
Du die nicht gesehen?
Nee, eben immer noch nicht. Soll ja toll sein.
Ja, die ist der Hammer, weil da gibt es ja die ganz wunderbare Szene, dass die zum Bandpsychologen gehen,
genau.
Und sich ja. Alle beraten lassen. Und ich glaube, dass Lars davon erzählt, dass er ein Alkoholproblem hatte oder so. Oder ich glaube auch James Hetfield erzählt, glaube ich, auch von einem Alkoholproblem. Oder vielleicht haben auch alle ein Alkoholproblem. Aber ich glaube, sie haben es zur Zeitung des Films schon gehabt, also schon hinter sich gelassen. Aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Da war aber irgendwas.
Alkohol lässt man nie ganz hinter
sich. Ja,
ja,
ich weiß. Man ist ja immer Alkoholiker, auch wenn man trocken ist. Dann sagt man ja immer, dann darf man nicht mal ein Mancherie essen.
Das ist Quatsch, glaube ich.
Weiß ich nicht, heißt es immer.
Ja, man wird aber dann nicht wieder zum Alkoholiker. Man isst die ganze Zeit Alkohol. Man darf eigentlich gar nichts mehr trinken.
Ja, ja, na klar. Deswegen darf man ja nicht mal ein Mancherie essen, weil da ja Alkohol drin ist.
Ja, was heißt, man darf das nicht essen? Was passiert denn dann?
Dann wird man rückfällig, also wenn man trocken ist, wenn man trockener Alkoholiker ist.
Ja, aber das ist dann eine falsche Logik. Natürlich darfst du kein Mancherie essen, du darfst aber auch keinen Tropfen Alkohol trinken,
ja,
das
ja.
Ist dasselbe in Grün.
Ja, klar.
Du bist auch mal einem Tropfen Alkohol, bist du rückfällig geworden, weil du Alkohol wieder zu dir genommen hast
ja.
Und ein angeblich trockener Alkoholiker bist. Das Mancherie verursacht nicht, dass du jetzt tierischen Schmacht sofort auf Bier wieder hast. Das ist eine Legende, das stimmt
nicht.
Ach so,
nicht. Ach, so
weißt du, was
das?
Ich meine?
Ja, jetzt verstehe ich es.
Das wird ja immer so dazu benutzt, der darf nicht mal Mancherie essen, weil dann geht er sofort in die nächste Kneipe und säuft sich die Hucke voll. Das ist Unsinn.
Aber du bist dann nicht mehr trocken, genau. Also
bist du einfach ganz normal, hast mal einfach Alkohol zu dir genommen.
Ja.
Bist dann gilt es dann als gerade mal nicht mehr trocken, kannst aber sofort nächste Minute ja wieder trocken werden.
Ja.
Wenn du es abgebaut hast.
Ja. Ist ja so wie Keith Richards. Der ist ja auch jemand, also wo ja der gängige Witz ist, dass das jemand ist, an dem man sieht, dass Alkohol konserviert.
Ja.
Der ist ja, trinkt
der
eigentlich
der
noch?
Hat auch
der
ganz hat auch ganz viele andere Sachen genommen.
Hat eigentlich irgendwer mal dieses Buch von dem gelesen, das so super dick war?
Nee. Ja, irgendwer bestimmt.
Ja.
Der Einzige, der hier ist, nicht.
Trinkt er heute noch? Keine Ahnung, wahrscheinlich, ne?
Ich denke.
Also anzunehmen.
Ja, sonst würde er ja verdursten.
Nee, aber der noch Alkohol trinken.
Vielleicht trinkt er auch
Alkohol. Dehydriert ja. Alkohol ist ja, wenn ich jetzt in der Wüste wäre.
Aber guck mal, die Stones sind die einzige Band, die alt geworden ist und nicht dick geworden ist.
Das stimmt.
Keine andere Band gibt es kein Mitglied, gibt es mindestens ein Mitglied, was ganz normal feist geworden ist, wie wir ja, wir beide ja auch.
Ja.
Die mal richtig dünn waren. Jede Band aus den 60ern ist ganz normal, so ein bisschen angefettet.
Ja.
Die Stones nicht. Warum?
Ja, das ist
Alkohol?
Eine gute Frage.
Fragezeichen, Grund?
Und reicht nicht Alkohol meistens noch?
Ja, man kennt
anderes?
Das ja von Alkoholikern, die dann irgendwann keinen Arsch mehr in der Hose haben.
Ja.
Weißt du, die werden ja, dann schlabbelt ja die Jeans hinten ein bisschen.
Ja.
Und normalerweise wächst ja der Bauch vorne.
Ja.
Bei den Stones wächst der Arsch nicht, aber der Bauch auch nicht.
Aber was könnte die Lösung sein?
Hochprozentig könnte die Lösung sein. Die arbeiten vielleicht mit so hochprozentigen Lösungen, dass sie nichts anderes mehr brauchen.
Ja,
Nahrungszufuhr. Man wird vielleicht nicht dick, wenn man so viel Alkohol
ersetzen durch Nahrung, ersetzen durch Alkohol.
Genau.
Und halt immer so ein Kack wie Satisfaction singen.
Ja. 10 Minuten lang Satisfaction singen. Wie auf Kuba. Hast du die neue Stones-Platte schon gehört?
Nee.
Die neue Blues-Platte?
Nee, hast du die schon gehört?
Nee, will ich auch nicht hören.
Mich interessiert es auch nicht, aber.
Langweiliger geht es ja leider gar nicht mehr.
Die sind auch alt, mein Gott. Die sollen halt noch ein paar Platten machen und dann ist gut. Dann ist eh Feierabend.
Ich hätte ja gerne, dass die Stones mal eine Reggae-Platte machen. beziehungsweise ich vermute, dass es eigentlich mal in den 70er Jahren eine Reggae-Platte hätte geben quasi müssen, weil alle sich dem Reggae zugewandt haben, nachdem Bob Marley so großen Erfolg hatte.
Ja.
Und die ja auch, ich glaube, die Stones hatten auch mal ein Label, auf dem tatsächlich die ersten Jimmy Cliff-Platten rauskamen.
Ja.
So ein Label mit der Zunge.
Ja.
Aber das ist, es gibt, glaube ich, gar keine, aber es vielleicht zwei angereggigte Songs aus den 70ern von den Stones, so zu Zeiten von Miss You, Beast of Bourbon, so die Ära muss das gewesen sein. Aber dass man so eine durchgeknallte, merkwürdige Reggae-Platte kommt. Es gibt so einen Lee Perry-Song, wo er so Keith Richards verarscht.
Ja.
Wo Keith auch mitsingt.
Ja.
Aber das ist noch ein alter Traum, weil das halte ich für toll. Keith Richards Gitarre über ein Reggae, so ein bisschen alles trunken. die ist ja weitgehend auch trunken, die Gitarre.
Ja.
Torkelt immer so rum. Weiß nicht so richtig, wohin und so. Das sehr gut.
Gibt bestimmt irgendwo so eine verschollene Stones-Reggae-Platte, die mal so aus Scheiß aufgenommen haben.
Ja, sonst muss man sich das aus allen Platten zusammen kombinieren.
Ja.
Heutzutage möglich.
Ja.
aber selbst das kriegt man, glaube ich, nicht hin, weil es nicht genug Reggae-Songs gibt von den Stones.
Müssen mal die Studios durchsucht werden. Ich habe ja, da muss ich an Kiss denken. Eigentlich aus einem anderen Grund, weil ich war mal in L.A. zufällig, weil wir damals gedreht haben, da im DSF bin ich auf einer Party gelandet, in so einem Haus, dass sich so ein Startup-Kit gekauft hat. Und das war die Einweihungsparty. Ich bin wirklich nur durch Zufall auf dieser Party gelandet. Und da war totaler Irrsinn, also nur reiner Irrsinn. Da waren nur Freaks auf dieser Party. Irgendwie so ein Typ, der die ganze Zeit so im Matrix-Outfit neben dem Kühlschrank stand und immer gesagt hat, I'm the Matrix, auch wenn man ihn nicht gefragt hat oder sonst was, nur wenn man sich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt hat. Und nur so Freaks. Und der Typ hat gesagt, ja, ich habe das Haus gekauft und so. Und dann hat er so eine Führung mit uns durchs Haus gemacht. Und dann geht der irgendwo in ein Zimmer rein und macht so die Tür auf und sagt so, ja, und hier ist das Studio. Und dann gehen wir da rein, dann ist da so ein Studio mit so einem, weiß ich nicht, 36-Spur-Mischpult, also so ein riesen Mischpult, und dann macht er so den Schrank und sagt, ja, hier sind auch noch Bänder für so eine Mehrbandmaschine, die er auch da stehen hatte, und hat er gesagt, die hat der Typ hier drin gelassen, und dann standen da die Bänder rum, und dann hat das Haus vorher Gene Simmons gehört, und da waren einfach irgendwelche Kiss-Demos, irgendwelche unveröffentlichten Kiss-Aufnahmen, die der da im Schrank stehen hatte, und ich hab so, ja, ich weiß aber nicht, wie man die Maschine bedient, also der hat die auch nie gehört, die standen halt einfach so rum,
Wahnsinn.
Weil der nicht wusste, was der da machen sollte. Deswegen bin ich drauf gekommen, weil da sicherlich auch unbekannte Aufnahmen dabei waren. Aber ich war dann mal auf einem Kiss-Konzert vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren hier in Berlin, weil ich die einfach mal live sehen wollte, weil ich dieses Spektakel mal sehen wollte. Und da waren die, glaube ich, mit der Killers auf Tour oder so. Das fand ich dann ganz skurril ab einem gewissen Zeitpunkt, weil irgendwann stand dann wie heißt nochmal der Sänger von Kiss? Nicht Gene Simmons. Der andere.
Paul Stanley.
Genau, Paul Stanley stand dann vorne und hat eine Ansage gemacht und hat dann gesagt, der spricht ja immer so, ne? Das ist seine normale Stimme bei Ansagen. Und dann hat er gesagt, yeah, we're all having a good time. Dann hat er, glaube ich, Rock'n'Roll All Night wollte er gerade ansagen oder so. Und hat dann gesagt, and I want you all to have a good time. But remember, don't drink and drive.
Really?
Because we want to see you all back here next year. So hat dann so eine Anti-Alkohol-Rede gehalten, ganz kurz.
Aber der Grund ist ganz gut.
Was?
Dass sie alle wiederkommen sollen.
Ja, also das fand ich, das hat bei mir das ganze Bild zerschmettert mit diesem But remember, don't drink and drive. Das war so das Uncoolste, was Kiss sagen könnte.
Ja, das stimmt.
Das fand ich sehr, das war, da hat eine Band offensichtlich mit dem Alkohol gebrochen.
Das
und das meine ich jetzt nicht nur literally.
Das scheint so. Und wer fährt gleich von uns beiden?
Ich habe ja keinen Führerschein.
Und also, wer fährt?
Ich habe keinen Führerschein. Also ich
Werbung an der Autobahn, wo so ein Typ
einen
Apfel beißt, ein Handy hat, einen Kuli und raucht. Er hat ungefähr 5 Tätigkeiten zu tun, aber nicht fahren.
Na.
Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich einen Typ sehe. Und wer fährt? Es steht oben drüber. Ja, ich.
Ich finde, mit dieser Frage können wir die Hörer in ihren Resttag entlassen.
Ja, das war die Sendung. Wir können noch gerne viele Sendungen über Alkohol machen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen, ist noch was im am Boden des Glases.
Na,
zu finden.
So ein kleiner Schluck, den wir im Kloschar noch nehmen können.
Ich muss jetzt noch ein Schlürfgeräusch machen, aber ich habe also, nichts mehr drin im Bottich.
Ein Schissgeräusch. Tschüss.